Hast du auch nervös mit den Hufen gescharrt? Als es gerade nicht weiterging, diese Pause, warst du genervt? Warum geht's nicht weiter? Was ist los hier? Oder gehörst du vielleicht zu der entspannten Spezies, die sagt, wat küt, dat küt? Schauen wir mal. Unser Leben ist voll mit Wartezeiten. Jetzt gerade, das waren nur ein paar Sekunden, aber gefühlt war es eine halbe Ewigkeit, weil wir uns gefragt haben, warum geht's jetzt nicht weiter? Wir warten auf die Bahn, wir warten an der Kasse, wir warten im Wartezimmer beim Arzt auf das Wochenende, wir warten auf die Ergebnisse der Abi-Prüfung, auf den Partner fürs Leben, wir warten auf das Baby, auf die Rente. Ja. Ulla wartet sehnsüchtig auf die Rente. Und ich könnte endlos weitermachen. Unser ganzes Leben besteht hier und da aus Warten. Warten gehört dazu. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Also ich persönlich würde über mich selbst sagen, ich bin eigentlich ein recht geduldiger Mensch. Ich kann eigentlich gut warten, aber es gibt eine Sache, die meine Geduld absolut strapaziert. Und das sind unerwartete Planänderungen. Kennst du das? Also wenn ich an der Bushaltestelle warte und warte und warte und der Bus kommt nicht so, wie es da am Plan steht und möglicherweise kommt er gar nicht, da könnte ich aus der Hose springen. Ja, weil ich mir einen schönen Plan für den Tag zurechtgemacht habe und jetzt ist der ganze Plan durcheinander. Ihr könnt meine Frau fragen, sie kennt das. Meine Frau tickt da völlig anders. Bei ihr springt dann der Abenteuermodus an. Also dann wird sie kreativ und dann wird sie ehrgeizig und sie macht sich Gedanken, wie kann ich das Problem jetzt bestmöglich lösen? Ich stehe daneben und ich könnte ausrasten. Und ich sage es ganz ehrlich, zum Glück muss ich nicht so oft mit der Bahn fahren. Wir feiern heute Pfingsten, die Geburt der Gemeinde, dass Gott als Heiliger Geist zu uns auf die Welt kommt oder gekommen ist. Aber was hat das mit Warten zu tun? Also bevor Jesus zu seiner Himmelfahrt sich ein letztes Mal mit seinen Jüngern trifft und bevor er sich von ihnen verabschiedet und zurückkehrt zu seinem Vater, der beauftragt er sie, in die Welt zu gehen. Der Missionsauftrag. Und er sagt, geht hin und machet die Menschen zu meinen Jüngern. Und dann sagt er ihnen in der Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 4 und 5, ich lese vor, geht nach Jerusalem zurück und gründet ein Missionswerk. Er arbeitet einen Business- und Expansionsplan, startet eine Fundraising- und Marketingkampagne, lasst euch ein gutes Logo einfallen, ein Kreuz oder ein Fisch, richtet für meine Follower ein Instagram-Account ein, damit sie mir folgen können. Und ganz wichtig, wenn ihr unterwegs seid, wenn ihr zum Fischen rausgeht, dann postet unterwegs immer wieder hübsche Fischerei-Erfolgsbilder. Je mehr Publicity, desto besser. Und ich sage euch, also los an die Arbeit. Wer sich in der Bibel auskennt, der weiß, ganz so steht das da nicht in der Apostelgeschichte. Tatsächlich schreibt Lukas da Folgendes. Er sagt, einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen versprochen hatte. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen. Ja, mit anderen Worten, bevor sie überhaupt aktiv werden sollen und bevor sie überhaupt ausschwärmen sollen, um die Menschen zu erreichen, drückt Jesus erstmal auf den Stoppknopf und sagt, geht erstmal zurück nach Jerusalem. Und die Jünger denken sich vielleicht, und vielleicht sagen sie es auch, ich weiß es nicht, aber Jesus, wir wollen doch keine Zeit verlieren, es gibt so viel zu tun. Aber Jesus sagt, nein, wartet in Jerusalem auf den Heiligen Geist. Und ein paar Verse weiter lesen wir dann auch, warum er das sagt, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Um es auf den Punkt zu bringen, was Jesus sagt, ist: Ohne den Heiligen Geist könnt ihr nichts tun. Ihr könnt euch noch so sehr anstrengen und abrackern. Ihr könnt die besten Pläne und Konzepte schmieden. Ihr könnt aus der ganzen Welt die klügsten Köpfe zusammentrommeln zu einem Expertengremium. Ihr könnt alle Mittel der Welt, Land, Geld, was weiß ich, zur Verfügung haben. Wenn der Heilige Geist euch und euer Leben und eure Gemeinschaft nicht in Besitz nimmt, bleibt am Ende alles leer und tot. Ihr Lieben, das bedeutet Pfingsten. Deshalb feiern wir Pfingsten, weil wir zu 100% von Gott abhängig sind. Ja, so wie mein Körper abhängig ist von dem Herz, das in mir schlägt, genau so ist die Gemeinde und wir abhängig von Gott in unserem Leben. Der Beter in Psalm 127, Vers 1 hat das so ausgedrückt. Er sagt: Wenn der Herr nicht das Haus baut, ist die Arbeit der Bauleute vergeblich. Wenn Gott uns und unser Miteinander hier nicht mit seiner Gegenwart ausfüllt und bestimmt, dann ist alles für die Katz. Das bedeutet Pfingsten. Und deshalb ist Gott zu uns gekommen. Deshalb hat er sich als Heiliger Geist über uns und unser Leben und unsere Gemeinde und über die Menschen ausgegossen. Deshalb hat er uns mit sich selbst erfüllt, um uns in seine Gegenwart hineinzuziehen, aber auch um in uns zu leben. Und ihr Lieben, das, genau das macht Gemeinde lebendig. Nicht das, was wir tun, nicht unsere tollen Konzepte und Ideen und Events, sondern Gott in uns und wir in Gott. Das macht lebendige Gemeinde aus. Und nur am Rande, das ist der Grund, warum wir auch in diesem Monat als Gemeinde beten, warum wir den Monat des Gebets ausgerufen haben, weil wir nicht selbst loslegen wollen und überlegen wollen, wie es mit uns als Gemeinde weitergeht, sondern weil wir unbedingt von Gott abhängig sind und vor allem ihn fragen wollen: Was ist dein Wille für uns als Gemeinde? Und deshalb lade ich da an dieser Stelle nochmal ein und bitte ganz herzlich von Pfingsten her, und ich hoffe, da wird uns das nochmal neu bewusst, bete mit uns, dass wir als Gemeinde erkennen, wie es weitergeht mit uns, welche Schritte wir gehen wollen, weil ohne Gott, ohne den Heiligen Geist, können wir nichts tun. Und wenn wir Gott links und rechts überholen und ihm vorausrennen, weil wir meinen, wir könnten es besser, werden wir früher oder später vor die Wand laufen. Deshalb lasst uns gemeinsam beten, das nur am Rande. Und deshalb sagt Jesus zu seinen Jüngern: Wartet, geht nach Jerusalem und wartet auf den Heiligen Geist. Aber die Frage bleibt trotzdem: Wenn der Heilige Geist doch so wichtig ist für sie, für ihr Leben, für die Gemeinschaft, wieso schickt Jesus ihn nicht sofort? Hätte er doch tun können. Jesus geht, der Heilige Geist kommt. Könnten sie sich auf dem Weg noch zuwinken? Wieso lässt er seine Jünger warten? Also gerade wir im Westen, ja, das ist doch verlorene Zeit. Ich meine, so viel war das jetzt nicht, 10 Tage, aber trotzdem. Und damit kommen wir zu einer der wichtigsten Lektionen unseres Glaubens. Niemand von uns, davon bin ich überzeugt, wartet gerne. Warten nervt. Man könnte die Zeit auch besser und anders nutzen. Warten schmerzt. Ja, wenn wir auf etwas warten, was uns wehtut, wenn wir krank sind und auf die Gesundheit warten, wenn wir auf irgendein Ereignis warten und wir können es nicht mehr abwarten. Ich sehe es an meinen Kindern. Ja, fast täglich erlebe ich ihr Warten, ihre Ungeduld. Warten nervt, warten schmerzt. Aber wer nie warten musste und wer immer sofort alle Wünsche erfüllt bekommt, der lernt nicht, sich voll und ganz auf Gott zu verlassen. Und dem entgehen auch diese besonderen, diese tiefen Momente mit Gott, die wir eben nur im Warten erleben werden. Und deshalb drückt Gott in unserem Leben immer wieder auch mal die Stopppause und führt uns in sein Wartezimmer. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann stellen wir fest, die Bibel ist voll mit solchen Wartezimmergeschichten. Denkt an Sarah und Abraham. Gott verspricht ihnen ein Kind und dann lässt er sie so alt werden, dass man biologisch gesehen keine Kinder mehr kriegen kann. Abraham 100 Jahre, Sarah 90 Jahre. Er lässt sie 25 Jahre lang auf dieses Kind warten. Denkt an Israel. Wie lang müssen sie durch die Wüste wandern, bis sie endlich ins versprochene Land kommen? Wer weiß es? 40 Jahre laufen sie sinnlos durch die Wüste, bis sie endlich ankommen. Oder denkt an die Messias-Verheißung im Alten Testament. Generation für Generation, ein Jahrhundert nach dem anderen, warten die Menschen sehnsüchtig darauf, dass Gott endlich den versprochenen Retter schickt. Und dann ist Jesus endlich da. Und das Warten hört nicht auf. Die Jünger fragen ihn immer wieder, Herr, wann wirst du dein Reich wiederherstellen? Und selbst die letzten Worte der Bibel, ja, Offenbarung, Kapitel 20, Vers, da habe ich jetzt einen Dreher drin, jetzt weiß ich gerade nicht, wo es da steht, aber in dem letzten oder vorletzten Vers steht, wo Jesus sagt, ja, ich komme bald. Und auch das impliziert Warten. Mittlerweile sind 2000 Jahre her, seitdem Jesus das gesagt hat. Und wir warten immer noch, dass Jesus wiederkommt, uns zu sich holt. Wo wir in der Bibel auch hinschauen, wir treffen auf lauter Frauen und Männer, die warten. Oder die mal gewartet haben, wo Warten ein Teil ihrer Geschichte mit Gott ist. Und das Warten in der Bibel ist so eng mit dem Glauben verbunden, dass man diese beiden Wörter sogar synonym verwenden könnte. In Psalm 42, Vers 12 betet der Beter, warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Und dann, warte nur zuversichtlich auf Gott. Denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Ja, er ist mein Vertrauen. Und man könnte dieses Warten mit Vertrauen ersetzen. Vertraue nur zuversichtlich auf Gott. Glaube nur zuversichtlich auf Gott, an Gott. Und man fragt sich dann, warum lässt Gott uns überhaupt immer wieder warten? Es gibt dafür natürlich ganz unterschiedliche Gründe, warum er uns immer wieder in sein Wartezimmer führt, warum er immer wieder in unserem Leben auf den Warteknopf drückt und sagt, jetzt mach mal Pause. Es kann sein, manchmal lässt er uns warten, weil die Zeit für etwas vielleicht noch nicht reif ist. Ich habe das mit meiner Berufung als Pastor so erlebt. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber jetzt plaudere ich so ein bisschen mal hinter den Kulissen hervor. Ich habe mich im Sommer 2013 hier für die Pastorenstelle beworben, als Andreas Hildebrand gerade nach Heidelberg berufen wurde. Und irgendwann kam der Anruf, es war eine Absage. Und damit habe ich Rheinbach erstmal von der Liste gestrichen. In der Zwischenzeit habe ich und meine Frau, wir haben uns andere Stellen angeschaut. Wir waren in Frankreich, wir waren in Südtirol, in Meran. Ich habe mich in Kanada beworben, weil ich selbst schon mal ein Jahr in Kanada war. Deshalb, Anna, was immer du machst, ich finde das super. Das wird eine ganz tolle Erfahrung. Ich habe mir durchaus vorstellen können, nach Kanada zu gehen. Aber irgendwie wurde aus all diesen Plänen nichts. Und Gott hat immer wieder die Türen zugemacht, und hat mich sozusagen, und auch meine Frau, hat uns ins Wartezimmer geführt und hat gesagt, wartet mal ab. Und wir haben gewartet und gewartet und wir haben gebetet und gewartet. Und irgendwann kam der zweite Anruf aus Rheinbach. Und etwa ein Jahr später wurde ich hier dann tatsächlich zum Pastor berufen. Und in dem Moment fragt man sich, ja, was soll das jetzt? Ja? Habt ihr euch nicht vorher entscheiden können oder warum auch immer? Aber in der Rückschau merkt man dann, dass diese Vakanzzeit unglaublich wichtig und wertvoll war für die Gemeinde, aber auch für mich. Ich war noch gar nicht so weit. Gott hat es gewusst, hat auf die Stopptaste gedrückt und hat gesagt, wartet mal, die Zeit ist noch nicht reif. Und es gibt viele andere Gründe, warum Gott uns immer wieder warten lässt. Manchmal lässt er uns warten, um uns auf irgendetwas vorzubereiten. Manchmal ist das Warten auch eine Notbremse, um uns vor irgendeiner Dummheit zu bewahren. Manchmal lässt er uns warten, damit in uns Wunden heilen können. Oder damit wir Dinge loslassen können, aufarbeiten, vergeben können. Manchmal lässt er uns warten, damit er an uns arbeiten kann, damit er uns verändern kann. Oder um uns vielleicht einen neuen Weg, eine neue Möglichkeit aufzuzeigen. Und ich finde dieses Bild schön, ja? Also wenn du vor eine verschlossene Tür kommst, dann renn nicht diese Tür ein, sondern dreh dich um und entdeck die vielen anderen Türen, die möglicherweise offen sind. Aber manchmal müssen wir erstmal zu dieser Tür kommen und warten. Manchmal drückt Gott auch den Stopp-Knopf, um endlich mal wieder zu uns vorzudringen, weil wir vielleicht so ein stressiges Leben haben und keine Zeit haben für Gott, dass er sagt, jetzt halt mal, bleib mal stehen, hör mir mal zu. Und manchmal führt er uns ins Wartezimmer und lässt uns warten und wir werden in unserem Leben nicht herausfinden, warum. Auch diese Erfahrungen gehören dazu. Aber eins wird klar, Warten und Glauben sind untrennbar miteinander verbunden, gehören zusammen. Was immer der Grund auch ist, warum du vielleicht gerade in diesem Moment wartest, es geht beim Warten immer um diese eine Glaubenslektion. Und wenn du diese eine Glaubenslektion heute mitnimmst und verstehst, und das wünsche ich dir, dann glaube ich, hast du etwas ganz Wertvolles verstanden, wie Gott in unserem Leben arbeitet. Es gibt diese Geschichte im Alten Testament, als Gott das Volk Israel aus Ägypten befreit. Und sie sind unterwegs und kommen irgendwann ans Schilfmeer. Also da ist dieses Gewässer eine natürliche Barriere, da geht's also nicht mehr weiter. In der Zwischenzeit hat der Pharao, der die Israeliten hat ziehen lassen, sich mittlerweile anders überlegt und schickt seine gesamte Armee hinterher, um das Volk Israel wieder einzufangen, um sie wieder zu versklaven, um sie wieder zurückzuführen ins Land als Arbeitssklaven. Und stellt euch mal diese Situation vor. Das Volk Israel ist in der Falle. Vor ihnen das Schilfmeer, hinter ihnen diese beängstigende Armee, die ankommt, um sie jetzt also wieder einzufangen. Die Lage ist aussichtslos. Es gibt nur zwei Möglichkeiten in dem Moment. Entweder beuge ich mich und gehe zurück in die Sklaverei oder ich lasse mich hier töten, abstechen. Das ist die Situation, in der sich das Volk Israel befindet. Es ist kein Ausweg in Sicht. Und natürlich entsteht Panik und natürlich entstehen Vorwürfe gegenüber Mose und alle fragen ihn, warum führst du uns hier draußen in die Wüste, damit wir hier sterben? Uns ging es doch da in Ägypten deutlich besser. Wir hatten da zu essen, wir hatten ein Dach über den Kopf. Warum das Ganze, Moses? Und in diese Panik hinein ruft Gott durch Mose diese Worte in 2. Mose 2, 13 bis 14. Da lesen wir, habt keine Angst, wartet ab und seht zu, wie der Herr euch heute retten wird. Ihr werdet Zeugen sein, wie die Ägypter ihre größte Niederlage erleben. Und dann erleben sie, wie Gott das Meer vor ihnen teilt und wie sie unbeschadet durch das Schilfmeer hindurchgehen können auf die andere Seite. Und wie die herannahenden Soldaten im Meer ersaufen, als Gott das Meer wieder zusammenführt. Ihr Lieben, für Gott gibt es keine Situation, keine Falle, in der wir uns befinden, mit der er nicht zurechtkommt. Und ich weiß, es ist unglaublich schwer und herausfordernd, gerade in diesen Zeiten abzuwarten, sich hinzusetzen und zu sagen, Gott, ich kann nicht mehr, zu kapitulieren und sagen, nimm du mein Leben, nimm du meine Situation, ich vertraue ganz dir. Aber das ist die Lektion, die wir im Warten lernen sollen. Deshalb drückt Gott immer wieder den Stoppknopf in unserem Leben. Deshalb führt er uns immer wieder neu in sein Wartezimmer, damit wir erleben, wie groß und mächtig er ist und wie sehr er unser Leben in seiner Hand hat. Israel konnte nichts tun. Sie hatten keine andere Wahl, außer abzuwarten, auf Gott zu warten, dass er eingreift und die Situation verändert. Ihr Lieben, genau darum geht's beim Warten. Gott zu vertrauen, egal was kommt. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst, an welchem Punkt du gerade vielleicht wartest und es nervt und es schmerzt. Aber bitte nimm diesen einen Gedanken mit. Wenn Gott dich einmal warten lässt, dann tut er es nicht, um dich zu ärgern, sondern weil er dich kennt durch und durch, weil er dich liebt über alles und weil er am besten weiß, was du im Moment brauchst. Und in dein Warten hinein ruft er dir zu: Hab keine Angst, ich bin bei dir, vertrau mir. Und deshalb ist Warten keine vertane Zeit, sondern Warten ist die Einladung Gottes an uns, an dich und mich, ihm ganz neu zu begegnen. In einer Tiefe, die wir vielleicht vorher so noch gar nicht erlebt haben. Aber die entscheidende Frage ist: Nimmst du seine Einladung an? Warten ist sein Angebot an dich, ihm zu begegnen. Aber die Frage ist: Nimmst du sein Angebot an, um ihm zu begegnen? Und es kommt also beim Warten auch darauf an, wie man wartet. Man kann sich die Zeit irgendwie totschlagen, man kann sich irgendwie ablenken, damit man nicht ständig ans Warten denken muss. Man kann verzweifeln und die Sorgen immer größer werden lassen. Man kann verbittern oder auch abstumpfen beim Warten. Oder man macht es, wie die Jünger es gemacht haben, als Jesus sagt: Geht zurück nach Jerusalem und wartet. Und wir lesen da in Apostelgeschichte 1, 13 und 14, wie sie es gemacht haben. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Sie versammeln sich also da in einem Haus und dann lesen wir: Und sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Wenn du Gott in deinem Warten begegnen möchtest, dann brauchst du diese nach Gott ausgestreckte Haltung. Max Lucado bringt es so auf den Punkt, er sagt, und ich finde, es ist eine ganz tolle Definition für Warten: Warten bedeutet, nach Gott Ausschau zu halten. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr bin ich auch überzeugt, zu warten und dabei nach Gott Ausschau zu halten, ist die Grundvoraussetzung, um wieder neu mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden, so wie die Jünger es damals erlebt haben. Die Jünger hätten sich auch irgendwie, was weiß ich, ein laues Leben machen können, die hätten sich irgendwie sonst die Zeit totschlagen können oder was weiß ich, aber nein, sie verharrten in dieser Haltung vor Gott, ihm entgegengestreckt, in der Erwartung, in der Sehnsucht: Schick deinen Geist zu uns, erfülle uns mit deiner Gegenwart. Das ist die Haltung, zu der Gott uns einlädt, wenn er uns in sein Wartezimmer führt. Nur wer zwischendurch mal stehen bleibt und wartet und zur Ruhe kommt, erlebt, wie Gott auch kommt, wie Gott plötzlich hörbar wird, wie Gott uns in seine Arme nimmt, wie Gott uns mit sich selbst erfüllt. Und deshalb sage ich dir: Warte nicht einfach so auf bessere Zeiten, weil es kann sein, dass diese besseren Zeiten in deinem Leben nie wieder kommen werden. Das ist die Realität, in der wir leben. Aber viel mehr und wichtiger finde ich, und das möchte ich dir zurufen: Verpass nicht die besonderen Momente mit Gott, die du im Warten haben kannst. Und deshalb mach das Wartezimmer Gottes zu deinem Gebetszimmer. Nutze deine Wartezeiten, um mit Gott zu sprechen über dein Leben. Beuge dich vor ihm. Und ich bin mir sicher, die Begegnung mit ihm wird auch dein Warten verändern. Und ihr Lieben, ich schließe mit einem ganz ermutigenden Ausblick. Wir haben heute einen entscheidenden Vorteil im Gegensatz zu den Jüngern damals. Gott ist schon da. Der Heilige Geist ist schon gekommen. Er ist schon mitten unter uns. Er ist jederzeit für uns zur Verfügung. Jederzeit dürfen wir zu ihm kommen, dürfen uns von ihm erfüllen lassen, dürfen uns von ihm trösten und tragen lassen. Wir müssen nicht warten bis die Jünger. Und gleichzeitig müssen wir doch warten, denn nur so, wenn wir stehen bleiben, uns in Gottes Wartezimmer führen lassen, können wir Gott auch begegnen. Und dann werden wir eine Erfahrung machen, wenn wir in Gottes Wartezimmer kommen, dass er selbst da auf uns wartet. Und das wünsche ich dir. In diesem Sinne, ich schließe mit einem Zitat von Corrie ten Boom, die sagt: Du verlierst keine Zeit, wenn du auf Gott wartest. Amen.